eben beim letzten Lied kam mir so in den Sinn. Wenn er aber kommt, also dann laufen wir, ja. Und manchmal kommt das uns so vor, als wenn Gott es nicht so gut mit uns meint und dass wir vor ihm da weglaufen müssen. Das war ja das, was ausgelöst wurde, als Adam und Eva sich da über seine Ordnung hinweggesetzt haben. Aber es ist eigentlich etwas, was in den letzten Wochen und Monaten immer mehr zunimmt, dass wir diesem Gott viel mehr vertrauen können, weil er schon alles getan hat, was unsere Befreiung, unsere Rettung und unser Wohlergehen, was das betrifft. Wir sind dankbar dafür an vielen Stellen. Manche Stellen dann kämpfen wir uns durch und beißen auf die Zähne. Manche Stellen haben wir den Eindruck, oder es meldet sich etwas in uns, wir müssen das jetzt schaffen und können uns an den Stellen dann auch schlecht Gott ausliefern. Am letzten Sonntag haben wir gesagt, mit der Stelle aus Römer 10, Vers 8 folgende, dass unser Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist und der Glaube, dass er Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, unsere Rettung beinhaltet. Also wir machen ihn zu unserem Herrn und er ist unser Retter. Und das ist eigentlich die Tendenz, oder die Basis durch das ganze Neue Testament. Jesus ist der Herr. Und wir haben es heute Morgen wieder gesungen an vielen Stellen. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Wenn man so in dem Thema drin ist, dann fällt einem das so richtig auf. Alles ist er. Er ist unser Friede, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist alles. Am Mittwoch, als wir hier zusammenkamen, hatten wir am Ende so, oder vielmehr nochmal das Lied ein, Stern, auf den ich schaue, wo es am Ende heißt, alles Herr bist du. Und das ist das, was in unseren Herzen so tief drin sein muss, damit wir nicht wankelmütig werden. In den letzten Tagen, man kann sagen 2 bis 3 Wochen, wird nochmal besonders durch das, was ich selbst wahrnehme und das, was ich auch von Wort Gottes höre, deutlich, dass der neue Bund, die Gemeinschaft mit Gott, etwas ganz anderes ist oder etwas noch anderes ist, als wir neutestamentliche Christen oft denken. Wir erheben uns vielleicht so über die Gemeinde in Galatien, die wieder in ihre Gesetzlichkeit abdriften wollte und wo Paulus ganz klare Worte sagt, wenn ihr da euch beschneiden lasst, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Wenn ihr dem Gesetz nachgehen wollt, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Und Gott hat einfach in Jesus einen Bund gemacht, der Gnade bedeutet. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was wir tun, sondern es kommt darauf an, was Gott getan hat und was er in Jesus Christus getan hat. Wir haben immer so gesagt, ja, Jesus oder Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und wir müssen jetzt unseren Anteil darin bringen. Aber ich merke, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, in Christus zu sein. Gott hat einen Bund mit Jesus geschlossen. Mit dem zweiten Menschen, mit dem letzten Adam. Der letzte Adam, der ohne Sünde gelebt hat, auf den aber die ganze adamitische Natur gelegt wurde, der mit dieser adamitischen Natur ans Kreuz gegangen ist und dann als zweiter Mensch auferstanden ist. Also alles, was sich abgespielt hat in Bezug auf unsere Sünde, ist auf ihn geladen worden und hat Gott mit ihm ausgemacht. Und er konnte es nur mit ihm ausmachen, weil es von Jesus heißt, er war ohne Sünde. Und dieser Jesus ist jetzt unser hoher Priester beim Vater. Er ist hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und Melchisedek, wisst ihr wahrscheinlich, heißt König der Gerechtigkeit. Und da er König von Salem war, nach 1. Mose 14 auch König des Friedens. Wir können das im Hebräerbrief Kapitel 7 nachlesen. Und dieser König, auf den möchte ich heute Morgen nochmal kommen und mit dem Gedanken, das ist mein König. Wir müssen einfach sehen, Gott ist sowieso König oder Jesus ist sowieso König, egal wie wir uns entscheiden. Er wird seine Pläne durchziehen, er wird am Ende genau das erreicht haben, was er will, aber wir müssen uns entscheiden, und sagen, das ist mein König. Als Gott Israel aus Ägypten herausgebracht hat, hat er ihnen gesagt, 2. Mose 20 am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und er hat dann an anderen Stellen gesagt, du sollst mein Volk sein. Das ist meine Entscheidung. Aber das Volk musste immer wieder entscheiden, ob Gott ihr Gott war. Ob der Gott, der sich da vorgestellt hat, ob der auch ihr Gott war. Oder ob sie dann eben anderen Göttern nachgegangen sind, obwohl er ihnen das am Anfang gesagt hat, ich bin dein Gott. Und das heißt eigentlich ja so viel wie, ich will dein Gott sein. Und das ist ein Wort, das Gott gegeben hat, ohne zu lügen, wo er nicht lügen kann und auch nicht irgendwelche Floskeln gebraucht, sondern das meint er so, wie er es gesagt hat. Ich will dein Gott sein. Und du sollst keine, oder diese Übersetzung kann auch heißen, du wirst keine anderen Götter mit neben mir haben. Leider haben sie sich anders entschieden. Und oft entscheiden wir uns ja da auch noch anders. Aber Gott hat an dieser Tatsache nichts gerüttelt. Weil das Volk den Bund nicht mit ihnen eingehalten hat, sind sie dann eben auch in die Konsequenzen geführt worden. Wie zum Beispiel, dass sie ständig unter den Nachbarvölkern gelitten haben, den Midianitern, den Philistern und. Und irgendwann dann auch in der babylonischen Gefangenschaft gelandet sind. Aber Gott wollte ihr Gott sein. Und Jesus ist der König von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir entscheiden, ob es unser Gott ist. Und ich möchte heute Morgen sagen, das ist mein König. Und das nochmal deutlich machen an der Stelle und würde gerne aus Johannes 18 jetzt ein paar Verse lesen. Da steht Jesus vor Pilatus. Johannes 18, Abvers 33. Also Pilatus hatte ihn schon mal verhört und hatte auch nach draußen gesagt, er kann da eigentlich nichts tun. Sie sollen selbst sehen, wie sie mit Jesus klarkommen. Aber sie sagen, wir können niemanden töten. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit hört meine Stimme. Pilatus sprach zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Sie hatten die Chance, hier ihren König zu wählen. Aber was interessant ist, Jesus sagt hier, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das, was er jetzt erlebte, war sozusagen das Endziel seines Dienstes hier. Und er blieb bei diesem Statement, mein Reich ist nicht von dieser Welt und das, was hier jetzt mit mir geschieht, ist nicht das Letzte und ist auch nicht die Wahrheit. Wenn er sagt, ich bin gekommen, um für diese Wahrheit Zeugnis zu geben, dann meint er, für die Wahrheit des Königreiches Gottes. Das Königreich Gottes ist nicht das, was wir hier mit unseren Augen sehen, es sei denn, es wird durch uns und durch sein Volk repräsentiert und offenbar gemacht. Und für diese Wahrheit sollte Jesus Zeugnis geben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin immer über diesen Vers irgendwie gestolpert, weil ich mit der Wahrheit nichts anfangen konnte. Aber ich glaube, dass das Wort Wahrheit kann man ja auch mit Realität übersetzen. Für diese Realität, dass das Königreich Gottes nicht von dieser Welt ist, dafür bin ich hier Zeugnis gewesen. Und das hat er von Anfang an verkündigt. Er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, nachdem er sozusagen in seinen Dienst gegangen ist. Und das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und er hat die ganze Zeit dafür Zeugnis abgelegt. Und das war ihm wichtig. Und selbst jetzt, als es darum geht, für diese Realität auch gekreuzigt zu werden, hat er davon keinen Abstand genommen. Im Gegenteil, er wusste, das ist jetzt der Weg, um das Königreich Gottes auch hier Realität werden zu lassen. Wenn er diesen Tod nicht gegangen wäre, hätte keiner die Chance gehabt, sich irgendwie zu bekehren. Hätte keiner die Chance gehabt, Buße zu tun, zu sagen, ja, Gottes Königreich ist da. Er musste das erleben, damit dann Römer 10 auch passt, dass wir sagen, Jesus ist der Herr und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Ohne seinen Tod, ohne seine Hinrichtung hätte es ja keine Auferweckung gegeben in diesem Sinne. Also, das ist mein König. Und unter diesem Thema sehe ich das heute Morgen. Und ich merke, dass Jesus eigentlich bei Null anfangen musste mit seinem Königreich. Das, was um ihn herum war, war wie die Erde war wüst und leer am Anfang und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ja, Gott fing dann an zu erschaffen und so hat Jesus auch mit seinem Tod und seiner Auferstehung dafür gesorgt, dass das Königreich Gottes zustande kommt. Die Erde um ihn herum oder die Menschen um ihn herum waren wüst und leer und eigentlich war alles darauf aus, ihn wegzusaugen, ihn aus dem Weg zu räumen. Und Jesus wusste aber, dass das nicht die Menschen um ihn herum waren, sondern dass es Mächte von Finsternis waren, dass es Mächte und Gewalten waren, gegen die er kämpfte. Deswegen konnte er auch relativ ruhig gegenüber denen bleiben, die ihn angeklagt haben, sodass Pilatus am Ende sagt, hier redest du nicht mehr mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht hätte, dich loszugeben oder Macht hätte, dich zu kreuzigen? Und er sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Oder wenn Jesaja in Jesaja 53 sagt, das Lamm, das stumm war vor seinen Scheren. Jesus musste mit der Diskussion, bringe ich hier nichts weiter. Ich muss diesen Weg gehen, muss da durch. Aber er fing sozusagen bei Null an. Und dann, als er siegreich auferstanden war und der Geist Gottes ausgegossen wurde, anschließend, weil Gott jetzt die Möglichkeit hatte, Geist Gottes auch in den Menschen hineinzugeben. Der Mensch war erlöst, Sünde konnte vergeben werden. Da brach dann das Reich Gottes auch an. Und spätestens, ja, Jesus war ja Himmelfahrt intronisiert, sozusagen, der König auf den Thron gesetzt. Und der Geist Gottes konnte dann die Realität des Königreiches, für das Jesus vorher Zeugnis gegeben hat, wirksam machen. Dieser König, der mein König ist, der hat mit seinem eigenen Leben dafür gesorgt, dass ich jetzt Teil seines Reiches bin. Und wenn es das nicht gäbe, hätte ich keinen Grund, hier heute Morgen zu stehen und Loblieder zu singen. Er hat mit seinem Leben mein Leben gerettet. Er hat sein Leben als Lösegeld gegeben für meins. Und so einem König möchte ich dienen. Einfach als Reaktion meines Lebens aus Liebe zu der Liebe, die er mir gezeigt hat. Zu der Liebe, die durch ihn als Ausdruck der Liebe Gottes mich erreicht hat. Und ich weiß, dass das etwas Neues bewirken wird, wenn das ganz tief in meinem Herzen oder in unseren Herzen ist. Die Liebe Gottes hat das alles in die Wege geleitet. Sie hat einen König gesandt, der nicht einfach nur so gesagt hat, jetzt macht man das, macht man das, macht man das. Das war ungefähr im Alten Testament. Da mussten die Menschen nämlich machen, damit sie Gott wohlgefällig waren. Aber jetzt kommt ein König, der sagt, ich mache jetzt erstmal alles. Ich sortiere das jetzt mal erst alles aus. Und die Menschen können jetzt in die Gemeinschaft mit diesem König kommen. Die Bibel nennt das immer wieder in Christus sein. Und das bringt uns sozusagen in diesen Bund, den der Vater mit dem Sohn gemacht hat. Es ist eine Sache zwischen dem ersten, zwischen dem letzten Adam, dem ersten, dem zweiten Menschen, wie das im Korintherbrief heißt, und Gott. Und wir treten jetzt in diesen Bund dadurch ein, dass wir unser Glauben, unser Vertrauen auf Jesus setzen. In allem. Und dann gelten so Verse wie, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Oder Hebräer 4, wer in die Ruhe Gottes gekommen ist, der ist zur Ruhe gekommen von seinen eigenen Werken. Das sind die Dinge, die damit zusammenhängen. In Christus zu sein, einfach zu wissen, der letzte Satz, den Jesus am Kreuz gesagt hat, ist die Basis für alles, was jetzt kommt. Es ist vollbracht. Wenn ich vorhin gesagt habe, dieses Beispiel gebracht habe, wer hat Angst vom schwarzen Mann, dann ist das etwas, was in uns aufsteht, wo wir wieder Angst bekommen, dass Gott mit uns nicht zufrieden ist. Und irgendwie malt unser Fleisch oder malt der Teufel uns Gott als den schwarzen Mann an. Und wenn der kommt, dann laufen wir. Aber jetzt zu wissen, nee, da gibt es nichts mehr, was uns da hindert. Hebräerbrief sagt, und eurer Sünden werde ich nicht mehr gedenken, weil der hohe Priester sich selbst als Opfer zu ihm gebracht hat. Ich merke, das kommt hier noch nicht richtig an. Und ich bitte Gott, dass er uns Offenbarung schenkt. Richtig Offenbarung, was das heißt. Tiefen Frieden zu haben darin, dass alles vollbracht ist. Dass er unserer Sünde nicht mehr gedenken wird. Gestern hatten wir eine Predigt gehört. Und dann machte der Redner so deutlich, es gibt einen Unterschied zwischen der Strafe, der Züchtigung oder Erziehung und den Konsequenzen. Und wir vermischen das oft. Das ist mir so aufgegangen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53. Die Strafe lag auf ihm. Und wenn Gott uns für irgendwas bestrafen würde, dann wäre er ein ungerechter Gott, weil er eine Sünde zweimal bestraft. Einmal bei Jesus und einmal bei uns. Also, die Strafe lag auf ihm, das ist geregelt. Das zweite ist Züchtigung oder Erziehung. Züchtigung hat so einen negativen Beigeschmack. So mit Peitschenhiebe und so. Aber das Wort, was da in Griechen steht, ich habe es gestern schon Vadim gesagt, das bedeutet Erziehung und davon kommt das Wort Pädagoge. Unsere Pädagogen sind gar nicht mehr ihnen ist gar nicht mehr erlaubt, die Schüler zu schlagen. Und Gott macht es auch nicht, aber er erzieht beharrlich, weil er uns liebt. Er möchte, dass wir in diese Spur kommen, wo wir an seinem Leben Anteil haben und nicht weiter an unseren fleischlichen Dingen hängen, weil er weiß, unser Fleisch ruiniert uns. Das Gesetz des Todes und der Sünde ist dann wirksam. Das heißt aber nicht, dass er uns neu vergeben muss oder dass wir neu bestraft werden, sondern es ist einfach eine Erziehungsmethode. Und manchmal merken wir vielleicht, wie wir kämpfen, weil wir spüren, Gott will was von uns oder will uns in was reinbringen und wir wehren uns und wehren uns und wehren uns. Und dann fühlt sich das an, der Druck wird immer größer und dann fühlt sich das an wie Strafe. Aber die Strafe ist erledigt. Wir widerstehen nur der Erziehung. Und das Dritte sind die Konsequenzen, wenn wir eben Dinge getan haben, die auch körperliche oder beziehungsmäßig Konsequenzen nach sich ziehen, wie Alkohol oder Drogenmissbrauch oder vielleicht auch sexuelle Ausschweifungen. Ja, dann hat das Konsequenzen. Hat aber nichts mit Strafe zu tun, sondern dann haben wir eben Dinge in unserem Körper ruiniert oder in unseren Beziehungen ruiniert und wir müssen das aushalten, bis Gott da eingreift und es heilt. Oder bis wir bereit sind, es heilen zu lassen und da auch unsere Korrektur anzunehmen. Das sind aber alles verschiedene Dinge, die wir oft zusammenmischen und dann vertrauen wir nicht mehr der Liebe Gottes zu uns, weil wir Druck in der Erziehung spüren. Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen, haben sie nicht lieb. Die Bibel redet da in Hebräer 12 von Bastarden, von Leuten, also die eigentlich nicht die eigenen Kinder sind. Um die kümmert man sich. Denen lässt man die Liebe zuteil werden, dass man sie erzieht. Und das ist, und da gibt es natürlich auch dann manchmal bei den Kindern das Empfinden, da ist Druck jetzt. Ja? Aber der muss manchmal auch sein. Damit Kinder lernen, wie es gut läuft und damit sie auch vor Schmerzen bewahrt werden, die anschließend folgen könnten, wenn sie einfach ihren Weg weitergehen. Es gibt jetzt verschiedene Dinge, die aus dieser neuen Beziehung heraus, dass Jesus mein König ist, folgen. Das erste ist, ich habe einen neuen Status bekommen. Ich bin wiedergeboren in die königliche Familie. In dem einen Lied heißt es, ich bin ein Kind Gottes und königliches Blut fließt jetzt durch meine Adern. Und das ist ein neuer Status. Und mit neuen, der neue Status ist durch Geburt und nicht dadurch, dass man sich irgendwie sonst eingemungelt hat in die Familie. Wiedergeburt bringt uns mit der DNA Jesu Christi in Verbindung. Und der Geist Gottes, der Geist des Hauses ist in uns. Und wir kümmern uns um das Business unseres Vaters, so wie Jesus als Zwölfjähriger im Tempel gesagt hat, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Wir kümmern uns dann um diese Dinge. Das zweite ist, dass wir eine Freude über das Heil bekommen, über diese Position. Diese Position in Christus zu sein, wo wir dann merken, ja, wir sind umgeben, wir sind Teil der Familie, und wir können uns da drin fallen lassen. Strafe ist ausgeklammert, weil sie schon erledigt ist. Das Nächste, was sich für mich daraus ergibt, ist, ich komme in eine größere Loyalität zu Vater und zu Jesus als dem Erstgeborenen in der Familie. Ich habe mal, ich glaube es war Ostern letzten Jahres oder noch davor, darüber gesprochen, dass Jesus eigentlich auch eine Wiedergeburt erlebt hat. Und zwar deswegen, weil er als Mensch alle unsere Sünde auf sich genommen hat. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und seine Auferstehung ist die Wiedergeburt Jesu Christi. Er ist nicht der Erstgeborene, weil er schon immer gewesen ist, sondern weil er an dieser Stelle als Mensch auferstanden ist, die Sünde auf sich genommen hatte und Gott ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist seine Wiedergeburt gewesen. Der zweite Mensch. Das ist vielleicht ein herausfordernder Gedanke, aber Offenbarung 1, Vers 5. Wer eine Bibel dabei hat, kann das mal schnell aufschlagen. Das ist jetzt nicht auf der Liste, die ich Sven gegeben habe. Da, ich lese ab Vers 4, damit der Satz vollständig ist. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum zu Königen und Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Erstgeborene aus den Toten. Das ist nicht nur, ja, er ist körperlich gestorben und ist auch wieder auferstanden, sondern er ist körperlich gestorben, weil er alle unsere Sünde auf sich genommen hat. Und so sind wir dann eben die, die in seiner Nachfolge, indem wir in ihm sind, wiedergeboren werden und mit ihm auferstehen zu neuem Leben. Also alles hängt davon ab, in Christus zu sein. Ihn als den König zu erwählen, ihn als den Herrn zu erwählen. Aber er hat die negativen, schlimmen Konsequenzen unseres Lebens schon längst auf sich genommen. Und weil er sich so hingegeben hat und alles hingegeben hat, ist es auch in unserer Nachfolge so, dass wir alles hingeben. Dass wir uns ihm hingeben. Das heißt, wir übergeben ihm unser Leben. Er darf jetzt bestimmen. Er darf jetzt Herr sein. Wir geben unser Selbst auf. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will oder wer in mir sein will, der muss sein Selbst aufgeben. Und dann werden wir eingesetzt als königliche Verwalter, als Verwalter in diesem Königshaus mit den Gaben, über die Gaben, die er uns gegeben hat. Seien es die geistlichen Gaben, seien es die inneren Begabungen, die man sonst hat, oder seien es unsere materiellen Begabungen. Alles ist jetzt unter unsere Verwaltung gestellt und wir sind aber auch darin nicht mehr eigenmächtig letztlich, sondern wir verwalten das, was Gott gegeben hat. Und dazu gehören eben auch unsere Finanzen. Und wir wissen, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, mancher ist vielleicht da ein bisschen befreiter als andere, aber wir wissen, dass wenn es an unsere Finanzen geht, wir ganz stark Restriktionen ausüben. Wir versuchen, die Knete beisammen zu halten. Es ist ja auch nicht gut, sie einfach so rauszuwerfen, aber es ist auch nicht unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir möglichst viel haben, sondern es ist unsere Verantwortung, als Verwalter Gottes treu damit zu sein. Und da gibt es Menschen, die sind dann schon von Natur aus großzügiger, manche sind aus dem Geist schon großzügiger, manche noch nicht so. Aber es ist Gottes Charakter, großzügig zu sein. Wenn er nicht gesagt hätte, ich gebe meinen Sohn, das Liebste, was er hatte, dann hätten wir heute Morgen hier keinen Grund zu sitzen. Oder wir würden uns selbst unser Heil einreden und würden irgendwie unsere religiöse Veranstaltung hier machen, damit wir irgendwas haben, woran wir uns klammern. Aber wenn Jesus das nicht, wenn Gott Jesus nicht gegeben hätte, hätten wir sonst keinen Grund hier zu sitzen. Und es gäbe keine Hoffnung für die Welt. Und dann Jesus und Paulus sagt im Römer, im 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden ist oder wenn er nicht gestorben und auferstanden ist, dann ist unser Leben ohne Sinn. Dann ist auch unser Glaube inhaltslos. Genau das ist das, was Gott dem entgegensetzt, weil er seinen Sohn gegeben hat. Deswegen haben wir Hoffnung und auch die Chance, eigentlich ist es dann unsere Natur, ihm jetzt alles wiederzugeben. Der Redner gestern hat in Bezug auf Finanzen gesagt, er und seine Frau haben oder sie nutzen nur 1% von dem, was sie bekommen, in ihrem Dienst für sich. Alles andere fließt, geht weiter. Und sie erleben eben dadurch auch, dass Gott sich als der erweist, der er gesagt hat, dass er sein will. Nämlich als der Versorger. Und wenn wir immer nur dafür sorgen, dass wir alles zusammenhalten, haben wir diese Chance nicht. Und die Frage ist allerdings, mit welcher Herzenshaltung verwalten wir unsere Dinge? Ist die Herzenshaltung noch, wir müssen was geben, damit wir gesegnet sind? Die Bibel zeigt das ganz anders eigentlich. Abraham, als er anfing, den Zehnten zu geben, da heißt es vorher, dass der König Melchisedek ihn gesegnet hatte von Gott. Und Abraham war dadurch gesegnet, dass er den Sieg über die Könige errungen hat. Und eigentlich, wenn wir mit unseren geistlichen Augen unseren natürlichen Reichtum sehen, dann wissen wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Egal, ob wir jetzt einen Zehnten gegeben haben oder nicht. Wir haben ein warmes Bett, wir haben zu essen und zu trinken, wir haben auch Beziehungen, wir sind an so vielen Stellen gesegnet. Und das ist einfach die Großzügigkeit Gottes. Der lässt seine Sonne aufgehen über den Gerechten und Ungerechten und lässt es regnen über die Gerechten und die Ungerechten. Und die Frage ist nur, können wir das sehen? Können wir sehen, dass wir Gesegnete sind? Und dann ist es eigentlich eine normale Reaktion zu sagen, Gott, hier, aus diesem Segen gebe ich dir. Und ich gebe es dir und nicht irgendwelchen Menschen. Der Empfänger ist Melchisedek, der König der Gerechtigkeit. Und das ist mein König. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns oder mir das hier gerade deutlich macht, dass wir an dieser Stelle wirklich eine größere Gelassenheit und Ruhe erleben können, weil Gott in Christus alles vollbracht hat, was getan werden muss, damit das jetzt entstehen kann, was er verheißen hat. In Christus sind alle Verheißungen Ja und Amen. In Christus. Und letztlich ist alles, was wir tun können, nur darauf zu achten, dass wir immer an der Quelle sitzen, von ihm trinken, von ihm essen, sein Wort lesen, aber dann auch spüren, wo er uns anspricht, wo er sagt, ja, hier, das ist jetzt was ich dir zu sagen habe. Reagier darauf, damit der Segen weiterfließt. Da, wo wir die Verwaltung einstellen, wo wir nicht mehr treu sind in der Verwaltung, da wird irgendwas blockiert. Und der König, der mein König ist, der ist so großzügig. Ein Zitat, was wir 2005 mehrfach gehört haben, ist, ihm gehören 1000 Rinder oder die Rinder auf 1000 Bergen aus Psalmen. Und er lässt seinen Reichtum uns zufließen. Und das ist nicht mehr davon abhängig, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe. Es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt jede Kleinigkeit penibel nach dem Gesetz gemacht habe. Das Gesetz, was Gott dem Mose gegeben hat, war nur für Israel. Aber wie viel ist da so vermischt in unseren Gedanken, weil wir auch so gelehrt worden sind. Du musst aber jetzt auch noch das tun, du musst da aufpassen, dass du das nicht machst und damals. Und die Leute sind immer nur fixiert darauf, alles richtig zu machen. Und ihr wisst aus den Zeugnissen der letzten Monate, dass es immer wieder hochkommt. Wir wollen alles richtig machen, weil wir ja meinen, damit können wir Gott gefallen. Wir gefallen Gott, weil Jesus alles richtig gemacht hat. Und das soll eigentlich der Satz sein, mit der mit uns geht. Wir gefallen Gott, weil Jesus alles richtig gemacht hat. Er ist ohne Sünde geblieben und hat unsere Sünde mit sich genommen. Und jetzt sind wir nicht mehr darauf angewiesen, alles richtig zu machen, sondern wir können darin ruhen. Dass wir uns da weiterentwickeln und unsere Gedanken erneuern, ist ein zweiter Schritt. Wir sollen nicht gleichförmig der Welt sein, aber das sind wir, wenn wir in Christus sind. Und wenn die Gedanken kommen, dann können wir sagen, nee, für das ist Christus gestorben und er hat mich davon erlöst. Deswegen muss ich nicht die anderen kritisieren, weil er mich davon erlöst hat. Deswegen muss ich nicht lieblos sein mit anderen Menschen, weil er mich davon erlöst hat. Und weil der Geist Gottes, durch den Geist Gottes, seine Liebe in mein Herz ausgegossen worden ist. Deswegen kann ich Menschen lieben und es ist nicht schwer. Meinem Fleisch fällt es schwer. Aber was sagt Römer 6? Haltet euch der Sünde für gestorben. Haltet euch der Sünde für tot. In Christ und Gott aber lebend in Christus Jesus. Es lohnt sich, all die kleinen Ins mal zu markieren, wo es darum geht, in Christus zu sein. Wenn man dann durchblättert, kann man sehen, wie oft das dazu steht. Und ich glaube, das wird so oft überlesen. Ich habe es auch viel zu lange überlesen. Und ich will das einfach zur Kenntnis nehmen. Es geht nur in Christus, das Leben zu leben, weil er sein Leben in mir lebt. Ich in ihm und er in mir. Das ist mein König. Und zum Abschluss möchte ich uns noch gerne Römer 8 einige Verse lesen. Die ausdrücken, wie der Bund, den Gott mit Christus geschlossen hat für uns, aussieht. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass im ersten Vers Kapitel 8 steht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und hier steht, wer wird Anklage gegen Gottes Auserwählte erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Gott ist es, der rechtfertigt. Die Strafe liegt auf Jesus. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Unser hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist mein König und das ist mein Herr. Und das wollen wir auch jetzt gleich nochmal singen. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns so begegnest.